Und hey, ich sag's euch, ich bin so froh, dass Gott uns seinen Sohn geschickt hat. Dass er Mensch geworden ist. So, dass wir heute hier am 3. Advent 2010 zusammen Gottesdienst feiern können. Mein Predigttext steht im 1. Johannesbrief, doch bevor wir den Text gemeinsam lesen, möchte ich euch einen kleinen Einblick geben in die Situation, in die der Brief geschrieben wurde. Der Brief ist an eine Gemeinde gerichtet, die von Irrlehrern aus der eigenen Mitte verunsichert wurde. Menschen, die zuvor gemeinsam ihren Glauben gelebt und geteilt haben, erhoben sich plötzlich über ihre Glaubensgeschwister und vertraten eine andere Lehre und verließen die Gemeinde. Nach dem, was wir aus dem Brief erfahren, hielten sie sich nicht mehr an die Gebote Gottes und behaupteten von sich selbst, keine Sünde zu haben. Außerdem glaubten sie nicht an die Menschwerdung Gottes. Und als ob das nicht schon genug wäre, leugneten sie, dass Jesus der Christus ist. In ihrem neuen Glauben entwickelten sie eine Hierarchie. Diejenigen, die ein niedrigeres Bildungsniveau hatten, wurden abgewertet. Wow, also das ist diese Ausgangssituation. Und auf diesem Hintergrund wollen wir jetzt gemeinsam den Predigttext lesen. Er steht in 1. Johannes 4, die Verse 16b bis 21. Ich lese aus der Luther-Übersetzung ab Vers 16b. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Ja, in Vers 16b heißt es, Gott ist die Liebe. Ich selbst habe lange Zeit nicht an einen liebenden Gott geglaubt. Ich habe in Gott eher den Richtergott gesehen, der mich beobachtet, sieht, was ich falsch mache, mit dem Finger von oben auf mich runter zeigt und sich ins Fäustchen lacht, wenn ich Fehler mache. Ich war als Kind ziemlich frech, böse und gemein. Das glauben mir heute viele Leute nicht, aber ihr könnt auch meine Eltern fragen, die sind heute hier, die können das bestätigen. Genau. Irgendwann habe ich angefangen, in der Bibel zu lesen, und habe dann entdeckt, dass ich ein falsches Bild hatte. Ich habe entdeckt, dass Gott die Liebe ist und kam zu der Erkenntnis, dass Gott mich liebt. Und das hat mich verändert. Die Liebe hat mich verändert. Genau. Aber wenn ich hier spreche, davon spreche, dass Gott die Liebe ist, meine ich nicht eine Hollywood-Liebe mit Happy End. Und in dem Text steht auch nicht, Gott ist lieb. Genau diese falsche Überzeugung bringt Christen teilweise in schwerwiegende Krisen. Sie glauben, wenn Gott lieb ist, dann muss es ihnen immer gut gehen, wenn sie an Gott glauben. Deswegen habe ich jetzt symbolisch dieses Herz hier, rot, mitgenommen, um es zu zerreißen, weil das einfach ein falsches Bild von der Liebe Gottes ist. Genau. Gott ist Liebe ist nämlich eine Identitätsaussage. Er ist die Liebe. In Vers 16 steht, Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wir sollen also einfach in der Liebe bleiben. Gott fordert nicht, dass wir irgendwelche großen Werke machen. Wir müssen nichts leisten. In der Liebe bleiben bedeutet im Grunde nichts anderes, als einfach zu sein. Einfach sein in Gott. Aber ist das wirklich so einfach? Was bedeutet es, wenn es in Vers 18 plötzlich heißt, die Furcht ist nicht in der Liebe? Die Furcht rechnet mit Strafe und deshalb ist die Liebe in ihr noch nicht vollkommen. Heißt das, dass ich nicht in Gott bin, wenn ich mich fürchte? Oder was ist da gemeint, wenn geschrieben steht, nicht vollkommen in der Liebe? Kann ich als Mensch überhaupt vollkommen in der Liebe sein? Fürchtet sich nicht jeder einmal? Oder was ist mit Furcht überhaupt gemeint? Ich habe von klein auf ziemlich oft Angst gehabt, vor allem im Keller. Ich habe immer im ganzen Haus das Licht angemacht, wenn ich in den Keller gegangen bin. Einschlafen konnte ich nur, wenn ich mit meiner Schwester zusammen in einem Zimmer war und nachts habe ich sie sogar aufgeweckt, damit sie mit mir aufs Klo geht, das eigentlich nur ein Zimmer weiter war. Genau. Seit ich mit Jesus lebe, ist es viel besser geworden, aber es ist nicht ganz weg. Ich fürchte mich heute auch noch öfter. Und da habe ich halt aus diesem Text auch manchmal schon den Vorwurf gehört, warum fürchtest du dich? Wenn du Gott hast, brauchst du dich nicht zu fürchten. Wenn du dich fürchtest, bist du doch nicht vollkommen in der Liebe. Aber das ist überhaupt nicht gemeint in diesem Bibeltext. Und an dieser Stelle ist es deshalb auch wichtig zu erwähnen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Furcht im Allgemeinen, Furcht vor Menschen und Furcht vor Gott und der Furcht vor dem Gericht. Und Johannes schreibt in diesem Text über die Furcht vor dem Gericht. Das griechische Wort Kloasis für Strafe kommt im Neuen Testament nur noch in Matthäus 25 vor und es bezieht sich, wie Luther es übersetzt, auf die ewige Pein, also auf das Gericht. Wenn wir aber in der Liebe sind, so sind wir in Gott und er ist in uns. Deshalb müssen wir uns vor nichts mehr fürchten, erst recht nicht vor dem Tag des Gerichts. Mit Vollkommenheit ist hier keine perfektionistische Vollkommenheit gemeint. Wir als fehlerhafte Menschen, wir können die Vollkommenheit gar nicht erreichen. Wir sind Menschen und damit auch unvollkommen. Wir handeln viel zu oft gegen den Willen Gottes. Wir versagen Tag ein, Tag aus. Aber das heißt nicht, dass wir dadurch nicht mehr in der Liebe Gottes sind und dass wir für immer und ewig endgültig es mit ihm verscherzt haben. Nein, das bedeutet es nicht, sondern wir dürfen immer wieder zu Gott kommen, unsere Schuld bekennen, ihn um Vergebung bitten und einen Neuanfang wagen und beständig in Gottes Liebe wachsen. Diesen Prozess nennt man Heiligung. Durch Gottes vollkommene, uneingeschränkte Liebe haben wir das allerbeste Vorbild und lernen immer mehr zu sein und zu lieben wie er. Liebe fängt da an, wo Sympathie aufhört. Vollkommene Liebe hebt den Blick fort von sich selbst und richtet ihn ganz und gar auf den anderen und auf das, was er nötig hat. Als ich zum Glauben gekommen bin und erkannt habe, dass Gott die Liebe ist, habe ich auch erkannt, dass es wichtig ist, die Liebe zu haben. Und ich habe schnell gemerkt, dass ich noch viel mehr Liebe brauche. Und ich habe angefangen, dafür zu beten. Es gibt ein Kinderlied, das mir damals ständig auf den Lippen war. Vielleicht kennt es der ein oder andere von euch. Das heißt Sing Hosanna. Und da gibt es so zwei Verse, die ich ständig gesungen habe. Gib mir Liebe ins Herz, lass mich leuchten. Gib mir Liebe ins Herz, bet ich. Genau, diese Verse habe ich immer wieder gebetet und dieses Gebet ist erhört worden. In vielen Dingen bin ich mir oft unsicher und ich denke in vielen Bereichen, dass ich was nicht kann. Aber bei der Liebe weiß ich, ich kann lieben. Am Bibelseminar fällt es mir manchmal auch schwer, weil ich im Unterricht eher still bin und die Lehrer mich auch oft drauf ansprechen. Manchmal habe ich mich auch hinterfragt, ja, kann ich wirklich Jugendreferentin werden? Aber ja, ich habe einfach immer wieder die Erfahrung in der Praxis gemacht, dass die Liebe einfach ja sehr wichtig ist und dass ich ja Liebe weitergeben kann und dass das ja auch gut ist und reicht. Im Text heißt es weiter: Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wir lieben also Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Und diese Liebe soll sich im Umgang mit unserem Nächsten spiegeln. In Vers 20 heißt es dann: Wer seinen Bruder hasst und behauptet, Gott zu lieben, der ist ein Lügner. Ich finde diese Aussage ziemlich krass, aber letztlich auch nachvollziehbar. Wenn wir von uns sagen, dass wir Gott lieben und auf der anderen Seite aber das verachten, was er geschaffen hat, so verhalten wir uns nicht so, als ob wir ihn lieben würden. Aber wie liebe ich meinen Bruder? Indem ich ihn sehe, ihn wahrnehme mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Träumen und Zielen. Das scheint mir nicht so leicht zu sein. Gott zu lieben heißt, seine Schöpfung zu lieben. Und wenn ich liebe, dann zeigt sich das in meinem Handeln. Ja, aber was kann man konkret tun, um diese Liebe zu bekommen? Wie kann ich lernen, meinen Nächsten wirklich zu lieben? Ich selbst habe diese Erfahrung gemacht, dass Gebet viel bewirken kann. Ich habe ein Praktikum in Hamburg gemacht, in St. Pauli, beim Jesus Center und habe mit Obdachlosen gearbeitet. Und ich hatte ziemlichen Respekt davor, weil ich davor noch gar nicht mit erwachsenen Menschen gearbeitet habe, geschweige denn mit Obdachlosen. Und habe dann angefangen, jeden Tag dafür zu beten, dass Gott mir hilft, mit den Leuten umzugehen, ihnen in Liebe zu begegnen. Ich hatte immer eine Stunde lang Zeit in der U-Bahn, bis ich zur Arbeit gekommen bin, und habe dann immer meinen MP3-Player angemacht, Lobpreismusik gehört und gebetet. Ja, und dann war mal eine Woche, in der ich das nicht gemacht habe, und die Leute sind auf mich zugekommen und haben gefragt, was mit mir los ist, und haben gemeint, ich bin anders. Und ich habe gesagt, nee, mir geht's gut, und habe sie angelächelt. Und sie haben zu mir gesagt, du brauchst nicht zu lächeln. Ich sehe, dass es dir nicht gut geht. Irgendwas ist anders. Ab da habe ich dann wieder angefangen zu beten. Ja, genau. Und selbst Menschen, die nicht im christlichen Glauben verwurzelt sind, erkennen diese Notwendigkeit der Geschwisterliebe auch. Jemanden aus meinem Bekanntenkreis, der nicht gläubig ist, mich aber in vielen Dingen ja sehr geprägt hat und mich oft auch ins Nachdenken bringt, hat einmal gesagt, dass er nicht verstehen kann, dass die Christen immer von der Liebe reden, aber es nicht hinkriegen, sich gegenseitig zu lieben und zu einer Gemeinde zu werden. Er konnte nicht verstehen, warum wir miteinander einfach nicht klarkommen. Und um das noch etwas mehr zu verdeutlichen, habe ich auch noch ein Zitat von Michael Green mitgebracht. Er hat einmal gesagt, wenn die Gemeinschaft unter Christen nicht qualitativ besser ist als in jeder anderen Form von menschlicher Gemeinschaft, können die Christen von der Liebe Gottes reden, bis sie heißer werden. Aber niemand wird auf sie hören. In diesen beiden Aussagen wird sehr deutlich, wie recht Jesus hat, wenn er im Johannesevangelium zu seinen Jüngern sagt: An eurer Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und diese Worte Jesu beschreiben das, was ich euch heute Morgen weitergeben will, noch einmal kurz. An eurer Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wie meine Beziehung zu Gott aussieht, zeigt sich in meinem Leben, darin, wie ich mit meinem Nächsten umgehe. Liebe ich meinen Nächsten? Jesus war uns ein Vorbild darin, wir können von ihm lernen. Natürlich, wir als Menschen kommen nicht an dieses vollkommene Bild ran, aber wir können immer wieder beten und um Liebe bitten. Und ich wünsche mir für uns, dass wir immer mehr, ja, uns immer mehr auf diese Liebe ausstrecken, dass wir ja darum bitten. Und in dem nächsten Lied wollen wir das auch tun. Das Lied heißt Vater, mach uns ein. Und Vater, wir bitten dich, mach uns eins. Lass uns gegenseitig nehmen und eins werden. Amen.